Ich möchte das von hier aus sagen, zu dem, was Herr Krüth heute uns vorgetragen hat. Das war ja sehr interessant, vor allen Dingen im Hinblick auf die Versuche im Bereich der Nordostschweiz, die Professor Morton in Princeton gemacht hat. Der hat also schon 1954 versucht, aus dem Material des Schweizerdeutschen Sprachatlas Strukturdialektologie zu machen. Und er sitzt jetzt wieder im Tessin und will das also nun zu Ende machen. Sie hörten vielleicht aus den Worten von Herrn Trüb heraus, dass die Zürcher sehr skeptisch sind, ob das überhaupt möglich ist. Und wenn man sich das so vorstellt, was er selber vorgetragen hat, dann ist das eben so, dass aus dem Thurgauisch-Sankt-Gallischen und Appenzellischen und dem Vorarlbergischen man so eine Bewegung herauslesen kann, die sich aber nicht über einzelne sprachliche Erscheinungen hinaus bewegt. Und ich hatte gehofft, den Kollegen Morton hierher zu bekommen, aber da die vom 1. bis 3. im Bregenzer Wald eine Tagung machen wollen, die Alemannen, und da wollen sie dem Morton auf den Zahn fühlen, so hat er dann gesagt, er kann nicht hierher kommen. Aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, ob man überhaupt so in der Dialektologie verfahren kann. Und Herr Trüb sagte mir, naja, also Sie denken in Zürich, wenn vielleicht in 100 Jahren das, was Herr Morton machen will, möglich ist. Aber bis dahin wird man also so weiterarbeiten müssen, wie das jetzt in Zürich gemacht wird. Das wollte ich nur bemerken, denn Sie haben vielleicht aus den Ausführungen doch gesehen, dass da erstens einmal ältere Bewegungen vom Bodensee den Rhein hinauf sind. Ob die nun so in einer Fläche und in Wellen erfolgen, so wie das der Johannes Schmidtke theoretisch gemacht hat, oder ob zum Beispiel gewisse Bereiche sozusagen punktuell umgeändert worden sind. Zum Beispiel, wenn hier diese neue Stadt Feldkirch gegründet worden ist und darin praktisch nur Deutschsprachige sich betätigen, weil in Handwerk, Handel und diesen gewerblichen Dingen nur Deutschsprachige sich bewegen konnten, während die anderen Tätigkeiten nachgingen. Sodass also hier eine Insel entstand, die sich zwischen die rätoromanisch Sprechenden setzte und legte. Und diese Problematik, die lässt sich mit einer reinen strukturellen Betrachtungsweise überhaupt nicht fassen. Das ist auch meine Auffassung. Und es wäre ja an und für sich schön gewesen, wenn man also Herrn Trüb als den Vertreter der, wenn Sie wollen, konventionellen Dialektologie des Schweizerdeutschen gehabt hätten und Herrn Morton als den Vertreter einer strukturellen Betrachtungsweise. Das Ganze ist also zwar diesmal nicht erfolgt, aber es ist nur aufgeschoben. Und man kann natürlich nicht warten, bis William Morton, der also jetzt einige 50 Jahre alt ist, in 100 Jahren soweit ist. Denn dann ist sicher, dass man zu dieser Auseinandersetzung nicht kommt. So ist also die Situation in Bezug auf der Deutschsprache, in der alemannischen Seite. Und ich würde mich also freuen, wenn die Romanisten im Rätoromanischen etwa dann nun zu einer strukturellen Betrachtungsweise kommen könnten. Vielleicht kann man das hinterher dann auch nochmal erörtern, wie das so vor sich geht. Auch die andere Problematik, wie ist zum Beispiel das Walserdeutsche, was sich ja von dem Alemannischen, was vom Bodensee her kam, deutlich unterschied, das ist gar kein Zweifel. Und trotzdem haben sie, das kann man ziemlich schnell sehen, die Walser haben sich so an dieses Alemannische, was vom Bodenseegebiet her kam, angeglichen, dass also kaum eine Erscheinung, wie sie für das Walserdeutsche im Oberwallis, also im oberen Rhonetal, etwa im Goms oder so, übrig geblieben ist. Und das sind ja doch Dinge, die man dann mal klären müsste und auch offen beredet und nicht den einen und so methodisch arbeiten lässt und den anderen so. Das wollte ich nur gerne noch gesagt haben.
Also das Rätoromanische kann ich Ihnen dies leider nicht geben, weder im Sinne von Prüfe noch im Sinne von Malten, also eine strukturelle Betrachtung, sondern es geht mir nur darum, Ihnen einen kurzen Einblick zu geben ins Rätoromanische, denn um eben vertiefte Problemstellungen im Sinne von Herrn Professor Schmidt anschneiden zu können, brauchte es ganz intensive Kenntnis der entsprechenden Sprachen. Ich meine, Herr Dr. Trieb durch seine Aufnahme der Sprache, das kennt eben alle Dialekte und auch Mauten, nehme ich an, ist bestens vertraut mit allen alemannischen Dialekten. Das kann ich von mir, vom Rätoromanischen, leider nicht sagen. Nun, ich hätte noch eine Bitte, wenn wir schon so viele Kollegen unter uns haben, wäre ich dankbar, wenn einzelne Fragen auch gleich direkt oder auch vor allem Ergänzungen gegeben würden. Also es soll nicht irgendwie ein Monolog meinerseits sein, sondern zu so später Stunde soll es vor allem auch zu Diskussionen kommen über einzelne Fragen, wenn ich zum Beispiel zu wenig genau bin oder wenn Sie Ergänzungen oder anderer Ansicht sind. Nun, das Rätoromanische, ja, da muss man zuerst eine begriffliche Klärung vornehmen, denn Rätoromanisch ist nicht so eindeutig. Als Schweizer verstehe ich unter Rätoromanisch vor allem die Sprache, die im Kanton Graubünden gesprochen wird, währenddem es andere Romanisten gibt, die eine bestimmte Unita Latina annehmen und neben dem Rätoromanischen auch das Zentralladinische verstehen. Also das Zentralladinische werden wir ja in 3 Tagen sehen, um das Selle, um das Sella-Massiv herum, und das Friulanische noch dazu rechnen. Über die ganze Frage der Questione Ladina werden wir dann erst zu sprechen kommen, nachdem wir im Zentralladinischen gewesen sind.
Aber dann bleibt doch die Frage, kann man die 3 Gruppen rein terminologisch schon zusammenfassen oder sollte man die auseinanderhalten?
Ja, da beginnt eben schon die ganze Frage. Diejenigen, die einen gemeinsamen Nenner finden und irgendwie rätoromanisch für alle 3 bezeichnen, sehen zum Teil eine bestimmte Einheit im Sinne von Ascoli. Sie zwar nicht, ich meine, Sie haben ja geschrieben, ist das Rätoromanische eine Einheit. Sie verwenden zwar in Ihren Arbeiten, Herr Dr. Kramer, den Ausdruck rätoromanisch für alle 3, verneinen aber im Prinzip die Einheit dieser Dreien. Wie meinen Sie? Ja, eben die Anführungszeichen. Also ich würde sagen, bei den Romanisten hat sich keine allgemein anerkannte Terminologie eingeführt, dass man alle 3 zusammen mit einer Einheit bezeichnen würde, sondern ich bezeichne lieber Rätoromanisch, das Brüttenromanische, und Zentralladinisch und Friulanisch.
Ja, aber wenn ein Mann wie Kamilschek, der ja noch aus diesem Gebiet stammt, der sowohl die romanische Seite wie die germanischen Deutsche kennt seit seiner Dissertation, der Meinung ist, dass man altenromanisch sagen sollte, muss man das dann nicht doch ein bisschen ernst nehmen?
Ja, ich würde sagen, altenromanisch hat sich nicht durchgesetzt, denn zu altenromanische würde meiner Ansicht nach auch das Franco-Provenzalische gehören, also bestimmte Räume, die auch zu den Alpen gehören, die auch romanisch gesprochen haben. Und altenromanisch ist eine Terminologie von Kamilschek geblieben, würde ich sagen. Und der Artikel in den romanischen Forschungen über das Alpenromanisch, das ist vor allem eine Besprechung der Arbeit von Elbert und nicht eine Gesamtcharakterisierung des Rätoromanischen, Friulanischen und Zentralladinischen. Also die Terminologie möchte ich offen lassen und glaube, im Allgemeinen ist es vielleicht, wenn man am deutlichsten ist es, wenn man Bündnerromanisch sagt, Bündnerromanisch für das Romanisch, was wir morgen treffen werden, Zentralladinisch und Friulanisch, und auf einen Gesamtausdruck verzichtet, sofern man nicht, wie Herr Dr. Kramer, die Anführungszeichen setzt.
Ja, aber warum sagen Sie dann Zentralladinisch? Da können Sie doch schlicht Ladinisch sagen. wenn Sie Bündner Romanisch haben und Ladinisch.
Ja, aber das ist, ich würde sagen, Zentralladinisch ist doch der allgemeine Ausdruck, der akzeptiert worden ist, oder? Sie haben sich noch gemeldet, Herr Dr. Grau.
Oder Dolomitenladinisch, das deswegen, weil Ladinisch belastet ist durch die Verwendung in Italien, Ladino für das, was Deutsch rätoromanisch heißen würde. Ja, aber ich würde sagen, dass rätoromanisch, ganz abgesehen von allem anderen, als Begriff auch auf Kröten geht, weil das ganze Gebiet niemals zu rätisch gehört hat, schon das Zentralladinische hat höchstens zur Hälfte zu Rätien gehört, und auch das ist noch nicht mal sicher. Wenn man also Rätoromanisch verwendet für Bündnerromanisch, dann ist man auf jeden Fall terminologisch richtig, denn da haben die Räte gewohnt. Ob das mit Zentralladinien der Fall ist, ist noch gar nicht so besonders klar, aber in Friaul ist es ganz sicher nicht der Fall gewesen.
Ja, ich meine, Battisti und Tagliavini nehmen ja an, dass im Zentralladinischen, in der Mitte des Zentralladinischen praktisch die Grenze durchgegangen ist, zwischen der römischen Provinzanteilung, also der Raetia Prima. Ich glaube, es hat keinen Wert, wenn wir hier über diese terminologische Frage zu viel diskutieren. Wir können einfach vielleicht festhalten, Ladino ist der gesamte Ausdruck vom Italienischen her gesehen. Da beherrscht bestimmte Einheit bei den italienischen Philologen, von den deutschen und schweizerischen Philologen her, glaube ich, dass diese Einheit nicht existiert. Altenromanisch ist ein Ausdruck von Gamische geblieben. Das dürfte das Resümee sein. Aber wesentlich scheint mir das Bündnerromanisch, das Sie morgen sehen werden, als vierte Landessprache der Schweiz anerkannt ist. Und das ist bei keiner anderen Gruppe, also weder vom Zentralladinischen noch vom Friulanischen zu sagen, dass eben diese Sprache den Status einer Landessprache hat. In der Schweiz auch noch nicht allzu lange, seit dem 20. Februar 1938, wurde, und die offizielle Bezeichnung in der Schweiz ist nicht bündnerromanisch, sondern ist rätoromanisch, also das rätoromanische als vierte Landessprache. Es fand im Jahre 1938 eine Abstimmung statt, wobei die gesamte Schweizer Bevölkerung zu entscheiden hat, also nur die Männer, wohlverstanden, ob das rätoromanische als vierte Landessprache anerkannt werden soll. Und das Abstimmungsergebnis war überwältigend, es waren 574 Ja gegen 52.000 Nein, also Verhältnis 1 zu 10 wurde das rätoromanische Landessprache, obschon es sich um eine verschwindend kleine Minorität innerhalb der Gesamtbevölkerung der Schweiz handelt. Diese Rätoromanen, also die im Kanton Graubünden Rätoromanisch sprechen, machen keinen Prozent, also nicht den Hundertstelteil der Schweizer Bevölkerung aus. Es sind ca. 44.000, die im Jahre 1938 Rätoromanisch sprachen. Heute sind es sicher noch weniger. Denn das Rätoromanische ist trotz allen Bemühungen um die Erhaltung des Rätoromanischen etwas zurückgegangen. Wobei man diese Erhebung zur vierten Landessprache im gesamtpolitischen Rahmen der 30er Jahre und der Zeit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg sehen muss. In einem Artikel von Bundesrat Etter hat sicher richtig geschrieben, was aber noch fehlte, das war 1938, das war eine wuchtige nationale Kundgebung rechtlicher und politischer Art, die der rätoromanischen Sprache aller Idiome, wobei er hier versteht, die Unterdialekte des rätoromanischen, ihren Eigenwert verbürgen, sie unter eidgenössischen Schutz stellen und damit gewissen Gelüsten ausländischer Potentaten zum Zugriff auf bündnerische Alpenkämme und Bergtäler einen Riegel von Eisen und Fels entgegensetzen sollte. Also das war mitintendiert mit diesem Abstimmungsresultat von 38. Man wollte das Rätoromanische vor allem gegen den Zugriff von Süden schützen. Denn leider ist die ganze Diskussion um das Rätoromanische vor allem in den 30er Jahren etwas politisch verfärbt. Die an und für sich bedeutenden Arbeiten von Battisti und anderen Italienern, die sind nicht ganz objektiv zu bewerten in den 40er, in den 30er Jahren. Ich würde sagen, heute nach dem Zweiten Weltkrieg sind doch die Philologen von Italien und auch der Schweiz und von Österreich daran, alle diese ganze Problematik des Ladinischen etwas objektiver zu sehen. Wenn ich einen kurzen Überblick gebe über die Erforschung des Rätoromanischen, glaube ich, dass man als ersten nennen muss Ascoli, Gratia Dio Ascoli, der 1873 den entscheidenden Artikel im ersten Band des Archivio Glottologico Italiano publiziert hat, die Saggi Ladini. Und diese Saggi Ladini waren eine ganz hervorragende Leistung für jene Zeit, die heute zum Teil noch nicht überholt sind und für jeden, der sich mit ladinischen Dialekten befasst, also sowohl mit Friulanisch wie mit Zentralladinisch wie mit Rätoromanischen, bilden die Saggi Ladini immer noch die Grundlage. Dann muss man, also nach Ascoli, muss man den Österreicher Theodor Gartner erwähnen, der nur etwa 10 Jahre später seine Rätoromanische Grammatik publizierte, die ebenfalls heute noch grundlegend ist. Über welche meinen Sie?
Über das Krötnerische.
Ah, über das Krötnerische. Ja, ist es vorher erschienen, vor der rätoromanischen Grammatik? Wissen Sie das, Herr Dr. Kramer?
Ja, das hier.
Ich glaube, dass also zuerst kam die rätoromanische Grammatik und nachher kamen seine speziellen Schriften über...
Nee, das Krötnerische war vor seiner rätoromanischen Grammatik.
Ja, das war das, was Herr Professor Schmidt meint. Ja, dann ist entsprechend, also... Ja, also zuerst in dem Moment vom Krötnerischen ausgegangen. Vermutlich kannte er das Grödnerische am besten. Wir werden ja auch das Grödnertal werden wir besuchen, St. Ulrichen. Also Sie werden die Valle Gardena werden Sie kennenlernen. Und wir werden dann nochmals auf den Namen Gartner zurückkommen. Und dann als nächsten müssen wir den Indogermanisten erwähnen, Robert von Planta, der neben der oskischen Grammatik eben vor allem den Grundstein gelegt hat für das wohl wichtigste Wörterbuch des Rätoromanischen, nämlich den Dictionari Romanisch Grischun, den wir morgen in Chur besuchen werden. Also die Redaktion geleitet wurde während Jahren, Dictionari Romanisch Grischun, durch Andrea Planta, durch Andrea Schorta, der seine Dissertation über die Mundart des Münstertals geschrieben hat. Wir werden ja im Walmüsteier werden wir auch hingelangen. Und Schorta ist vor 2 Monaten zurückgetreten von der Direktion des Dictionari und sein Nachfolger ist De Curtins, der eine hervorragende morphologische Dissertation geschrieben hat über das Rätoromanische, morgen uns leider nicht empfangen kann, weil er gleichzeitig eine Kuratoriumssitzung für das Dictionari Romanisch Grischun in Zürich hat und gegenwärtig bestehen große finanzielle Schwierigkeiten für die Fortführung dieses Werkes, sodass es selbstverständlich ist, dass er an dieser wichtigen Sitzung in Zürich teilnehmen muss. Hier geht es um die Existenz des Dictionari Romanisch Grischun. Wir werden von seinem Stellvertreter, Herr Dr. Stricker, morgen empfangen werden in Chur.
Darf ich da noch eine spezielle Frage, die will ich als Laie stellen. Ich bin also in der Chur in die beste Buchhandlung gegangen, habe mich nach Förderbüchern umgesehen. Ich wollte wissen, wie man in gebildeten Kreisen von Chur über dieses Szenario denkt. Und da haben mir die Buchhändler, das waren 2 Leute, gesagt, tja, das ist also sein Förderbuch, die machen da Buchstaben in sehr langer Dauer und das wird also vielleicht in 100 Jahren fertig werden. Das nützt uns gar nichts für das
Ja, ich meine, so ganz Unrecht haben Sie natürlich nicht. 100 Jahre ist schon übertrieben. Sie sind im Moment begonnen, wurde das Dictionari Romanisch Grischun 1938, sind heute 1975 beim Buchstaben D fertig und sind mit E und F gleichzeitig die ersten Faszikel herausgegeben. Ich würde sagen, ein guter Drittel des Dictionari ist also publiziert. Ich kann selbst ausrechnen, 38 bis 75, ein guter Drittel, man kommt ungefähr auf 100. Ja, das stimmt, kommt natürlich darauf an, in welchem Rhythmus weiter publiziert werden kann. Dass das Dictionari Romanisch Grischun nicht für die breite Öffentlichkeit als Bibliotheksbuch gedacht ist, das dürfte schon offensichtlich sein, denn das gleiche gilt für das Glossaire des Patois, das Swiss Romande, das gleiche gilt für das Idiotikon. Ich meine, wenn das Idiotikon, wenn Sie gehen, sehen gerne ein schweizerdeutsches Wörterbuch, wird auch ein Buch, und Sie fragen, was man zum Idiotikon hält, da wird Ihnen auch ein Buchhändler sagen, das geht mindestens noch 100 Jahre, und bis Sie dieses haben, das gleiche gilt für die übrigen nationalen schweizerischen Wörterbuchunternehmen, wird auch für das italienische etymologische Wörterbuch gelten, das wir herzustellen gedenken. Alle diese großen Wörterbuchunternehmen, die kann man leider nicht mit einer Generation abschließen. Und kaufen kann sie sowieso ein Privater nicht. Das Dictionary kostet ein Fascikel 15 Mark. Sie haben ungefähr 8 Fascikel für einen Band, 120 Mark für einen Band. Das macht also im Ganzen sind das etwa 12 bis 15 Bände, die erscheinen werden. Es können sich wenige als Wörterbuch für das rätoromanische 1500 Mark leisten.
Ja, ich wollte nur eine diplomatische Vorfrage stellen und gleich hier klären, ob man das morgen etwa fragen kann.